Deutschlandfunk. Hintergrund.
Alltägliche Ärgernisse, Teil 3. Was passiert mit meinen Daten?
The classic saying is, if you're not paying for the product, then you are the product.
Wenn Sie für das Produkt nicht bezahlen, sind Sie das Produkt. Dieser Ton, den Sie da gerade gehört haben, der ist aus dem Doku-Drama The Social Dilemma. Und derjenige, der das sagt, ist Tristan Harris, ein ehemaliger Mitarbeiter von Google. Seine Behauptung ist also, egal ob Sie im Internet nach dem nächsten Urlaub recherchieren oder einen Facebook-Post absetzen, kostenlos ist es nicht. Sie bezahlen mit Ihren Daten. Wie das genau funktioniert, das wollten wir in der Redaktion wissen. Ich bin Ann-Kathrin Jeske und wünsche Ihnen jetzt interessante 18 Minuten von Tom Schimmick, der das für Sie recherchiert hat.
Alltag im Internet, die E-Mails checken. Wieder ist allerlei Spam dabei, unerwünschte Mail-Nachrichten, die zweifelhafte Waren anpreisen, heiße Börsentipps, verlockende Bekanntschaften, üppige Erbschaften.
Im Wesentlichen ist das eine gut organisierte Cyberkriminellenwelt, die typischerweise mit der Schrotflinte auf ganz viele zielen, in der Hoffnung, dass eingetroffenes Opfer sich eben nicht so verhält, wie es der gesunde Menschenverstand vorsieht.
Beobachtet Gerhard Schabhüser, Vizepräsident des BSI, des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Der gesunde Menschenverstand würde sagen, Finger weg, sofort löschen. Keinesfalls einen Link anklicken oder gar die angeheftete Datei öffnen. Etwa um eine vermeintlich letzte Mahnung zu lesen.
Ist der angezeigte Absender bekannt und mit dem wahren Absender der Mail identisch? Ist der Betreff und der Text sinnvoll? Wird ein Anhang vom Absender erwartet?
Mit Online-Videos und leicht verständlichen Texten versucht das BSI, die immer noch oft arglosen User zu schulen. Einfach absichern, heißt die Kampagne der deutschen Cybersicherheitsbehörde. Viele Privatnutzer seien nicht hinreichend ertüchtigt, meint Schabhüser.
Erstens, E-Mails, die zu viel versprechen, nicht unmittelbar glauben, sondern zunächst einmal kritisch hinterfragen, kann das überhaupt so ein tolles Angebot sein? Ja, und wenn es verlockend aussieht, dann bitte doch mal die E-Mail-Adresse genau ansehen.
Im harmloseren Fall wollen Versender solcher Spam-Mails nur irgendeine Wundermedizin verkaufen. Im Ernstfall geht es oft darum, per Phishing an Passwörter zu kommen, um das Girokonto abzuräumen oder den E-Mail-Account des Opfers zu kapern, mit dem die Täter sogleich diverse weitere Zugänge übernehmen können, zum Beispiel zu Social-Media-Netzwerken wie Facebook und Twitter.
Und dann sind sie raus, dann haben sie ihre Identität verloren.
Weltweit kursieren gigantische Mengen an Spam. Diversen Untersuchungen zufolge sind bis zu 2/3 des gesamten globalen E-Mail-Verkehrs unerwünscht, viele Milliarden Mails tagtäglich. In Deutschland ermittelt das BSI für die Wirtschaft die sogenannte Spam-Ratio, die Anzahl an Spam-Mails im Verhältnis zu legitimen E-Mails. Im Mai 2021 wurde ein Spitzenwert von bis zu 34:1 gemessen. Das Gros wird schon auf dem Weg zum Empfänger herausgefiltert. Google Mail etwa erkennt nach eigenen Angaben gut 99,9% aller auf seine Nutzer zielenden Spam-, Phishing- und Malware-Angriffe und blockiert diese. Viele E-Mail-Programme auf Computern und Smartphones haben ebenfalls Spam-Filter. Doch die Absender bleiben erfinderisch, ihre Fälschungen werden immer raffinierter. Sie lernen schnell.
In der letzten Woche sahen wir täglich 18 Millionen Malware- und Phishing-E-Mails im Zusammenhang mit Covid-19.
Berichteten Google-Experten im Frühjahr 2020, zu Beginn der Corona-Krise.
Hinzu kommen mehr als 240 Millionen Covid-bezogene tägliche Spam-Nachrichten.
Die Kriminalität im Netz nimmt zu. Die Gefährdungslage im Cyberraum bleibe angespannt bis kritisch, meldete das BSI in seinem Lagebericht 2021. Etwa bei Lösegeld, Schweigegeld und Schutzgelderpressungen. Schadsoftware erlebe einen regelrechten Boom. Täglich tauchten fast 400.000 neue Varianten auf.
Immer weitere Betrugsszenarien wurden um aktuelle Themen herum aufgebaut. Angreifer nutzten die Gewährung von Soforthilfen mit Hilfe von Fake-Webseiten aus, nahmen die Senkung der Mehrwertsteuer als Vorwand, Änderungen der Kontoführungsgebühren vorzutäuschen und entwickelten immer neue fiktive Online-Systeme.
E-Mail ist beileibe nicht der einzige Kanal. Spam kommt auch via Facebook und Instagram. Wahlweise auch per Smishing, als Lock-Nachricht per SMS. Angeblich ist ein Paket auf dem Weg. Die vermeintliche Hausbank wünscht, natürlich aus Sicherheitsgründen, die Bestätigung irgendeines Vorgangs. Ein Link führt auf eine gefälschte Webseite, wo weitere Daten abgefischt, Trojaner installiert werden, die vielleicht Kreditkartendaten abgreifen oder gar die Zugangsdaten zum Firmennetzwerk.
Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach.
So einfach ist das mit dem AOL-Internet-Startpaket.
Die Täter gehen mit der Zeit. Frohe Botschaften über angeblich verwaiste Erbschaften aus fernen Ländern kommen seltener, beobachtet der Hamburger Datenschutzbeauftragte Thomas Fuchs.
Die sind weg, dafür gibt es jetzt sehr viele Phishing-Mails, unterstützen sie ukrainische Geflüchtete. Das Fiese ist eben, dass dieses System ja immer auch auf aktuelle Themen aufsetzt. Und wir haben jetzt eine Zunahme von betrügerischen Mails, die sozusagen die Spendenbereitschaft ausnutzen, um dann das Geld für andere Zwecke zu verwenden.
Alltag im Internet. Ein Klick auf einen Link. Eine Webseite erscheint, ein Fenster schiebt sich davor, der Cookie-Banner.
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Der Cookie, zu Deutsch Keks, ist eine kleine Textdatei, die auf dem Gerät des Nutzers abgelegt wird, sobald sein Internetbrowser eine Webseite ansteuert. Wird diese Seite erneut aufgerufen, sendet der Cookie seine Informationen zurück an den Server des Anbieters. Cookies, behaupten Anbieter gern, bieten dem Nutzer viele Vorteile.
Individuelle Angebote.
Relevante Informationen, die ihren Interessen entsprechen.
Ein optimales Surferlebnis.
Es scheint, als wolle man die Kunden nur glücklich machen.
Bei dem Glücklichmachen, da würde ich einhaken und widersprechen. Diese ganzen Verbesserungen zielen auf Maximierung der Käufe, Maximierung der Klickzahl bei Werbebannern, also dass sie mehr konsumieren. Darum geht es.
Kontert Miriam Ruhenstroth vom Institut für Technik und Journalismus in Berlin.
Wir informieren über alles, was so rund um Smartphones in Sachen Sicherheit und Privatsphäre zu wissen ist.
Dazu zählt das Projekt Mobilsicher, ein Internetportal für sichere Handynutzung, finanziert vom Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz.
Notwendige Cookies, funktionale Cookies, Session-Cookies, Analyse-Cookies.
In den Verästelungen dieser Cookie-Einstellungen beschleicht die Kundin womöglich eine Ahnung davon, dass die halbe Welt mitliest, während sie surft.
Marketing-Cookies, Werbe-Cookies, Tracking-Cookies, Personalisierungs-Cookies.
Dass Dutzende Konzerne ihr auf die Finger schauen, unablässig bemüht, via Tastatur, Kamera und Mikrofon Informationen über sie zu sammeln.
Es ist schon sehr, sehr viel. Ja. Datenschweif ist riesig. Ich würde sagen, Amazonas breit.
Kunden sind keine Kunden mehr. Sie sind selbst das Produkt, zahlen mit ihren Daten. Wie finde ich heraus, wohin die eigenen Daten fließen?
Da haben Sie keine Chance. Sie können nicht sehen, ob eine App ganz, ganz viele Daten an Drittanbieter sendet oder nicht. Jede einzelne App, die wir auf dem Smartphone haben, außer Sie haben sie sorgfältig ausgesucht, genau nach Privacy-Kriterien, will was über sie wissen.
Für den App-Checker von mobilsicher.de überprüfen Experten, ob eine App als heimliche Datenschleuder agiert. Die Tester leiten den Datenstrom, zum Beispiel eines Android-Smartphones, über einen Computer.
Einen sogenannten Proxy, den haben wir unter Kontrolle. Und auf diesem Computer können wir den ganzen Datenstrom sozusagen angucken.
Die Datenbank liefert mittlerweile Ergebnisse für rund 30.000 Android-Apps und tiefe Einblicke in das Universum der Datensammler und Jäger. Mobilsicher.de hat bereits an die 2500 Drittanbieter erfasst. Bei fast jedem App-Test kommen neue hinzu. Neben den üblichen Verdächtigen, Facebook, Google, Amazon, finden sich hier Spezialisten wie AppsFlyer, Adjust oder MoPub.
Better understand identity management. Reach out to us at info@axiom.com.
Der Datengroßhändler Axiom soll höchst präzise Profile über 2 Milliarden Menschen speichern. Oracle Data Cloud rühmt sich für den Besitz der
weltweit größten Sammlung von Daten Dritter. Diese Daten bieten Nutzern Zugriff auf 1 Milliarde Profile in 30.000 Kategorien, die für Anzeigen, Targeting, Webseitenoptimierung, benutzerdefinierte Segmentierung und vieles mehr genutzt werden können.
Die Welt dieser Drittanbieter ist ein zunehmend verschachteltes System, in dem gigantische Datenmengen abgegriffen, analysiert, segmentiert, verwaltet und mit passender Werbung angereichert werden. Viele Unternehmen nutzen etliche dieser Dienste gleichzeitig, um beispielsweise Werbung möglichst zielgenau zu platzieren. Apps Flyer etwa findet sich derzeit in fast 3200 von mobil sicher getesteten Apps.
Hi and welcome to Apps Flyer.
Wenn Sie einwilligen in die Nutzung Ihrer Daten, willigen Sie darin ein, dass bis zu 180 Dienstleisterfirmen mit Ihren Daten spielen.
Der Hamburger Datenschützer Fuchs.
Das heißt, die werden ausgetauscht, gegenseitig verkauft, zu Paketen geschnürt und weiterverarbeitet. Im Realtime-Bidding in Zehntelsekunden Schnelle wird ermittelt, welche Werbung Sie wahrscheinlich in 3 Sekunden sehen wollen. Es ist ein Wahnsinnsmarkt, der entstanden ist, mit sehr viel Startups, sehr viel Intelligenz auch. Und es kann sein, dass sich dieser Markt jetzt drastisch verändert.
Stammdaten, Transaktionsdaten, Nutzungsdaten, Registrierungsdaten, Bestelldaten, Anmeldedaten, Inhaltsdaten, Server-Logdaten, Cookie-Nutzungsdaten, Bewerberdaten, Gesundheitsdaten.
Seit 2018 gilt die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung der EU. Sie zwingt die Anbieter, vorab die Einwilligung der Kunden einzuholen. Wer nicht gedankenlos auf alles akzeptieren klickt, muss sich häufig auf kilometerlange Datenschutzhinweise mit endlosen Unterpunkten und Spiegelstrichen gefasst machen, formuliert in staubigstem Juristendeutsch. Hinzu kommt seit Ende 2021 das deutsche TTDSG, das Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz.
Und da geht es um die Integrität der Endgeräte. Das heißt, es geht darum, dass die Nutzung des Handys schon in sich datenschutzkonform sein muss und insofern sozusagen schon eine Stufe früher geprüft wird, ob diese Einwilligungen wirksam ergangen sind.
Verboten ist beispielsweise das trickreiche Lenken der Kundschaft durch verwirrende Formulierungen oder ganz simpel die Größe und Farbe der Schaltflächen, das sogenannte Nudging.
Also, dass man sozusagen unbewusst den Nutzer in eine Richtung lenkt, die er eigentlich nicht will. Diese ganzen Dinge werden jetzt durch neue europäische Gesetze verboten. Und hinzu kommt, dass wir jetzt auch aus rechtlichen Gründen sagen, wir wollen, dass bei jedem Cookie-Banner eine Alles-Ablehnen-Option da ist. Also ich kann auch mit einem einfachen Klick das Tracking von meinen Daten ablehnen. Und das wird eine Sache sein, die wir jetzt in den nächsten Monaten durchsetzen.
In der EU sei man sich einig, sagt Fuchs. Zunehmend würden in vielen Ländern Bußgelder verhängt, nicht nur gegen Google und Facebook, auch gegen Banken, Energiekonzerne, Callcenter und Dating-Plattformen. Die Bremer Datenschutzbeauftragte verhängte im März ein Bußgeld in Höhe von 1,9 Millionen Euro gegen eine Wohnungsbaugesellschaft, die bei Bewerbern auch Hautfarbe, Religion, sexuelle Orientierung und den Gesundheitszustand registriert hatte.
Informationen über Haarfrisuren, den Körpergeruch und das persönliche Auftreten sind für den Abschluss von Mietverhältnissen nicht erforderlich.
Also ich würde sagen, dieses System ist gerade mächtig unter Druck, weil es ja nicht nur darum geht, Werbung schwierig zu machen, sondern weil diese ganzen Folgeprobleme, die wir kennen, politische Werbung, Desinformation, Ausnutzen dieser Daten auch für andere Zwecke, ja darauf basieren. Das ist, glaube ich, jetzt genau der Moment, wo man sagen muss, euer Geschäftsmodell ist nicht redlich und das muss sich verändern.
Ende März einigten sich Kommission, Rat und Parlament der EU auf einen Entwurf für ein digitales Märktegesetz. Die Nutzung sensibler persönlicher Daten für das Werbetracking soll verboten werden, genau wie das manipulative Design.
Man muss, glaube ich, sagen, die hartnäckigste Datenkrake ist Facebook, die nach unserer Auffassung sich eigentlich nicht an europäisches Datenschutzrecht hält und die sehr wenig Anpassungsbereitschaft zeigen. Also insofern ist das sicherlich das problematischste Unternehmen, was Datenschutz und faire Verwendung von Daten anbelangt.
Zentrales Problem sei hier die Verknüpfung der Daten innerhalb des Konzerns zwischen Facebook, WhatsApp und Instagram. Und genau dies ist der Kern des Geschäfts.
It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do.
Das hat natürlich unweigerlich einen Einfluss auf die Logik, mit der diese Orte agieren und die Art und Weise, wie diese Orte gestaltet sind.
Meint Friederike Kaltheuner, Expertin für neue Technologien und Menschenrechte bei Human Rights Watch in Deutschland.
Ich habe mir eben Mittagessen geholt. Ich gehe einfach davon aus, dass der Salat jetzt nicht verschimmelt ist oder irgendwie gesundheitsschädlich, weil es Regeln gibt und gleichzeitig gibt es Mechanismen, die das kontrollieren, sodass im Großen und Ganzen wir einen sehr hohen Lebensmittelsicherheitsstandard in Deutschland haben. Wenn es um digitale Produkte und Dienstleistungen geht, ist das oft nicht der Fall.
Noch immer beobachtet Kalthäuner, seien soziale Medien auf Streit, Erregung und Aufstachelung ausgerichtet, weil solche Kommunikation für viel Interaktion sorge und damit für mehr Klicks und Einnahmen.
Ich bin wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass es nicht meine Aufgabe ist, permanent darauf zu achten, dass Daten nicht gesammelt werden, sondern dass es eine kollektive Aufgabe ist.
Letztlich ginge es um die demokratische Gestaltung unserer digitalen Zukunft.
Keine Firma sollte so viel Verantwortung haben. Das Betreiben der Infrastruktur, auf der die weltweite digitale Öffentlichkeit basiert, das ist eine Verantwortung, die ein börsennotiertes Unternehmen nicht gerecht werden kann.
Und darum meint die Aktivistin, dass Demokratien die Souveränität über ihre digitale Infrastruktur erlangen.
I used to work for a publisher.
Der Ire Johnny Ryan war einst Teil des Geschäfts. Erst arbeitete er für eine Zeitung, dann für ein Unternehmen im Anzeigengewerbe.
Digital Infrastructure. So I got to see,
da habe ich gesehen, wie Daten sich hinter den Kulissen bewegen. Behind the scenes movement of data. There's a very beautiful sentence in the GDPR. Es gibt in der Datenschutzgrundverordnung einen wunderschönen Satz. Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte im Dienste der gesamten Menschheit stehen. Also, das ist sicher nicht der Fall. Soweit sind wir noch nicht. Die Wahrheit ist natürlich, dass große Firmen, die mit dem unbegrenzten Datenhandel eine Menge Geld verdienen, einen Teil davon nutzen, um diesen Zustand zu erhalten.
Beim Datenschutz habe Europa in der Vergangenheit durchaus Ehrgeiz gezeigt, als eine Art Softpower, die auf Werte und Regeln drängt. Die 2018 verabschiedete Grundverordnung sei ein Juwel in Europas Krone.
And I remember working in industry.
Ich arbeitete damals für eine US-Firma und erinnere mich, wie die Kollegen fragten, meinen die das ernst? Wenn ja, müssten wir die Art und Weise, wie wir unser Geschäft betreiben, ändern.
How we do business. And I told them, yes.
Ryan hat die Frage damals bejaht.
And I was wrong.
Ich lag falsch. Europa meinte es und meint es nicht ernst.
Inzwischen engagiert er sich als Senior Fellow beim Irish Council for Civil Liberties. Die NGO legte 2021 ein Gutachten vor, das aufzeigt, wo die Schwachstellen liegen, bei den nationalen Behörden, die für die Kontrolle zuständig sind. Besonders in Ryans Heimat Irland, dass Internetkonzerne wie Apple, Google, Facebook, Microsoft, eBay, TikTok und Twitter mit Steuerdeals und anderen Anreizen ins Land gelockt hat. Von 164 grenzüberschreitenden Verfahren hatte die irische Datenschutzbehörde bis Mai 2021 in gerade einmal 4 Fällen Entscheidungsentwürfe an die EU-Datenschutzaufsicht weitergeleitet. 98% der Fälle waren offen.
We have in the European Commission.
Die Europäische Kommission lässt einfach zu, dass Länder wie meines, Irland, bei Firmen, die Irland als Stützpunkt in Europa nutzen, die Regeln nicht durchsetzen. Sie kontrollieren nicht einmal, ob das versucht wird.
Die neuen Gesetze, fürchtet Ryan, werden nur auf dem Papier gut aussehen. Das Problem seien nicht die skandalösen Einzelfälle, meint auch der Hamburger Datenschützer Fuchs.
Das Perverse ist das System. Da gibt es jetzt nicht den Einzelfall. Das Absurde ist das System, was in den letzten 10 Jahren entstanden ist. Und ich persönlich glaube, wir werden Ende dieses Jahrzehnts sagen, was haben wir in den 10er-Jahren zugelassen.
Das war der Hintergrund. Was passiert mit meinen Daten? Teil 3 der Reihe über alltägliche Ärgernisse. Eine Sendung von Tom Schimmick. Redaktion Ann-Kathrin Jeske. Im 4. Teil geht es um den mitarbeitenden Kunden.